Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6.
Wenn es um gute Literatur geht, schauen viele Lesende darauf, welche Preise ein Buch gewinnt. Im deutschsprachigen Raum ist da zum Beispiel der Preis der Leipziger Buchmesse im Frühjahr ganz wichtig, aber auch im Oktober wird in Frankfurt ein großer Preis verliehen. Der Deutsche Buchpreis. Und die Verleihung dafür ist heute Abend am 16. Oktober. Und damit herzlich willkommen zu Gretchen liest, dem Literaturpodcast von Mephisto 97.6. Wir haben zum Deutschen Buchpreis heute zwei Sonderfolgen für euch, denn wir sprechen über die Shortlist. 6 Bücher sind nominiert. In dieser Folge sprechen wir über 3 davon. Unsere Aufnahme machen wir vor der Verleihung des Preises. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, welches Buch gewinnt. Wir, das bin ich, Henry Scheveling, und meine 2 Kolleginnen, Annika Zegowitz.
Hallo.
Und Tabea Hallmann.
Hallo.
Ja, und die Bücher, über die wir sprechen, sind Vatermal von Necati Özyri, Drifter von Ulrike Sterblich und Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Annika, du hast Echtzeitalter gelesen. Erzähl uns doch erstmal, worum geht's da?
Naja, der Protagonist von Echtzeitalter ist Till und das Buch beschreibt seine Jugend in der Schule Marianum. Das Marianum ist ein Traditionsinternat in Wien, das ist die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger und das ist eine ganz schön elitäre Institution. Das heißt, da sind viele reiche Leute, da sind viele strenge LehrerInnen und es geht vor allem darum, Verbindungen zu knüpfen und Prestige aufzubauen. Till ist in der strengsten Klasse oder Till ist in der Klasse mit dem strengsten Lehrer, dem Dolinar. Der ist sehr, sehr fordernd, der ist sehr bedacht darauf, dass seine SchülerInnen die ganzen deutschen Klassiker kennen und wissen, wer in welcher Zeile von Faust was gesagt hat. Und Till hat ziemliche Probleme, mit diesem Lehrstil umzugehen. Tills Eltern lassen sich dann irgendwann scheiden und dann erkrankt sein Vater und stirbt. Till, um damit umzugehen, wendet sich den Videospielen zu und wird Profi-Gamer. Der spielt auf richtig hohem Niveau und betrachtet diese Videospiele in gewisser Weise als Gegenentwurf zu dem Leben in der Schule. Und wie sich diese Jahre eben gestaltet, wie Till dort erwachsen wird, wer die Menschen sind, mit denen er Zeit verbringt, das hören wir in Echtzeitalter.
Okay, das klingt jetzt für mich so, als wäre er noch gar nicht immer so ein Videospiel-Nerd gewesen und das irgendwie, als wäre das so erst rausgekitzelt worden durch die Schule. Was ist das für ein Typ? Also ich habe jetzt gerade so einen schüchternen Jungen im Kopf, der dann so immer zu Hause an seinem Laptop sitzt oder an seinem PC sitzt und dann in die Tastatur hackt oder so. Ist das so?
Ja, nee, eigentlich nicht. Also Till wird beschrieben als dünner, rothaariger Junge und die Art und Weise, wie er zum Videospielen kommt, ist eigentlich, dass er nicht so richtig talentiert ist für andere Sachen. Till kann nicht Fußball spielen, Till hat nicht so viel Bock auf Französisch oder Deutschunterricht. Und dann hängt er eben mit den Kids ab, die sich dann irgendwann den Computerspielen zuwenden. Und der landet da in gewisser Weise zufällig und findet da dann seinen Platz. Und wir hören uns mal kurz an, wie Till in dem Buch beschrieben wird.
Ein typischer Absolvent dieser Anstalt ist jemand, der den vorhandenen Besitz seiner Familie weiter vergrößert. Als Arzt, Anwalt oder Unternehmer, dem es für seine gesamte Lebenszeit als Rebellion genügen wird, mit 17 seinen Pullover schräg über eine Schulter zu binden, statt symmetrisch über beide. Till wird nie so sein.
Genau, wir hören also schon, über Till selbst wird gar nicht so viel gesagt. Till existiert vor allem im Gegenentwurf zu dem Marianum und im Gegenentwurf zu den anderen SchülerInnen da. Und das wird eben auch dadurch bestimmt, wie die Strukturen an dieser Schule sind, wie alles sehr, sehr streng und sehr, sehr einengt ist und wie Till eben versucht, sich in dem Konflikt zwischen dieser alten, traditionsreichen Schule und dieser sehr unfreien Welt selbst zu finden und dann eben Videospiele als Outlet dafür findet.
Okay, also es klingt ja wirklich nach einem sehr starken Kontrast zwischen diesem sehr traditionellen Internat. Wahrscheinlich wird es ja bei seinen Eltern auch ein bisschen eine ähnliche Richtung sein, wie die charakterlich vielleicht auch sind. Und dann ist ja Gaming, Zocken, sowas, das generell irgendwie eine Elterngeneration ein bisschen schwerer versteht. Wie ist denn das dann, wenn er sich als Schüler auf einer Elite-Schule dann dem Gaming widmet? Also entsteht da irgendwie auch so ein Generationenkonflikt mit seinen Eltern oder sowas in der Art?
Ja, also dieser Generationenkonflikt oder dieser Konflikt zwischen eben einerseits der Institution Schule und allen Regeln, die damit einhergehen und eben Tills Hobby, dem Gaming, ist schon zentral. Ich finde aber, also oder zumindest hat es für mich beim Lesen so gewirkt, dass dieses Gaming gar nicht so eine wichtige Rolle spielt. Also natürlich, das ist im Prinzip das, woran die Handlung aufgemacht wird. Das ist auch Tills Hobby. Das ist das, wo viele Konflikte in der Schule draus entstehen, weil sein Lehrer dann irgendwann rausfindet, dass er eben Profi-Gamer ist und die ganze Zeit irgendwelche Let's Plays spielt. oder irgendwelche Wettbewerbe gewinnt. Aber für mich war Gaming eigentlich mehr so eine Metapher für eben irgendeinen Weg, den Till sucht, um sich aus diesem System zu befreien und eben einen Weg für sich selbst zu finden. Trotzdem ist es natürlich auch was, was zum Konflikt unter anderem mit seiner Mutter führt. Und um darzustellen, wie das in dem Buch aussieht, habe ich auch noch meine Textstelle dabei.
Tatsächlich ist Till aber außerstande, sich vorzustellen, wie wenig von dem, was er sagt, bei seiner Mutter ankommt. So wie sie sich nicht vorstellen kann, was er alles weglässt und vereinfacht. Mit jeder Sache, die Till erwähnt, muss er 5 weitere erklären, mit jeder Regel 5 Ausnahmen. Während er das Gefühl hat, alles viel zu sehr zu vereinfachen, kennt seine Mutter sich immer weniger aus. Sie fühlt sich, als wäre sie wieder ein Kind, das im Traum eine Schularbeit wiederholen muss. Und der Stoff ist ganz weit weg.
Okay, aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte irgendwie echt, dass dieses Buch sich so zentral eben mit diesem Generationenkonflikt beschäftigt. Aber du sagst, es hat irgendwie so eine Art Nebenrolle. Was passiert denn dann das ganze Buch über? Also hört man dem einfach nur beim Erwachsenwerden, also Coming-of-Age-mäßig zu? Ist das spannend? Was gibt es da so für Höhepunkte? Was passiert denn?
Ja, das war tatsächlich auch das, was ich mich irgendwann gefragt habe, als ich so 200 Seiten in das Buch rein war. Ich dachte mir, was passiert denn? Weil natürlich Till wird dieser Profi-Gamer, das spielt auch immer wieder eine Rolle, das kommt immer wieder auf. Das ist dann auch was, was am Ende nochmal wichtig wird. Aber so einen großen Einfluss auf den Plot hat's oder so einen großen Einfluss auf die Handlung hat's, finde ich nicht. Im Prinzip sehen wir wirklich, wie Till erwachsen wird und vor allem sehen wir eben, wie Till versucht, sich in diesem System zurechtzufinden und wie Till versucht, seinen Platz in dieser Welt zu finden und mit diesen sehr antiquierten, sehr autoritären Strukturen eben umzugehen.
Und ist er dann am Ende einer von denen? Also gut, vielleicht ist das, warum man das Buch lesen sollte und du solltest mir das jetzt nicht unbedingt verraten auch.
Nee, das kann ich natürlich nicht sagen, aber was ich eben fand war, dass diese ganze, also ich hatte nämlich genau denselben Konflikt irgendwie. Ich dachte mir, hier passiert irgendwie handlungsmäßig nicht so viel und trotzdem wird es aber nicht langweilig, weil diese ganze Welt, dieses ganze Gefühl von diesem Eingesperrtsein, von irgendwie nicht die Möglichkeiten zu haben, sich entfalten zu können, machen zu wollen, was man will, weil man eben unter diesen Strukturen lebt und weil eben die Umwelt von Till ihn so formt und ihm diese Sachen vorgibt, das war wahnsinnig gut eingefangen und das hat wahnsinnig echt gewirkt. Und gleichzeitig trifft er dann andere SchülerInnen und findet Freunde, verliert die. Es geht ums Erwachsenwerden, um Drogenkonsum, um Rassismus, ums erste Mal verliebt sein. Und das sind alles Themen, die mit reinspielen und die auch gut angeschnitten werden und die auch sensibel und reflektiert angeschnitten werden, finde ich, ohne belehrend zu sein. Und das ist einfach alles, ja, dann raucht er seine erste Kippe, er trinkt die ganze Zeit Spritze in irgendeinem Wiener Straßencafé. Es ist alles super nostalgisch. Und ich glaube, einer der Gründe ist auch, dass es ein bisschen autofiktional ist. Tonio Schachinger, der Autor, war auch auf einer Schule, an die das Marianum angelehnt ist. Und man merkt einfach, dass wahnsinnig viel Herzblut und Gefühl drin steckt.
Okay, also du klingst ja jetzt insgesamt schon ziemlich positiv. Das Buch ist jetzt nominiert für den Deutschen Buchpreis, eben deswegen sprechen wir darüber. Was macht es denn, also was macht diese Coming-of-Age-Geschichte denn preisverdächtig, wenn du das nochmal so kurz zusammenfassen kannst?
Für mich in allererster Linie tatsächlich der Schreibstil und die Art und Weise, wie Schachinger erzählt. Also es ist alles sehr echt, sehr nah. Es ist auch wahnsinnig witzig geschrieben. Man ist die ganze Zeit eigentlich am Schmunzeln. Man kommt den Figuren total nahe. Man lernt nicht so viel über Till eigentlich, aber gleichzeitig fühlt man sich einfach, als wäre so ein richtig guter Freund, der dir aus seiner Vergangenheit erzählt und der dir diese wilde, wilde Zeit auf dieser komischen Schule erzählt. Man findet immer wieder Ausschwünge aus der echten Welt, wo man auch Bezüge zu sich selbst machen kann. Es ist alles sehr, sehr relatable und einfach sehr herzerwärmend und auch traurig an Stellen. Ich finde, es ist ein fantastisches Buch. Ich frage mich aber auch, ob es so sehr heraussticht, dass es den Deutschen Buchpreis bekommen wird.
Okay, danke dir für deine Perspektive auf Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Für alle Interessierten, der Roman ist bei Rowohlt erschienen, hat 368 Seiten und kostet als Hardcover 24 Euro. Ebenfalls bei Rowohlt erschienen ist der Roman Drifter von Ulrike Sterblich.
Ja, und das hast du ja gelesen, Henry. Gib uns doch mal einen Einblick.
Ja, es ist im Kern die Geschichte von zwei Freunden, Wenzel und Killer. Wenzel, unser Ich-Erzähler-Protagonist, ist ein eher erfolgloser Journalist, der kümmert sich so um Kommentarspalten. Ja, und Killer dagegen ist erfolgreich in einer PR-Agentur, bis die beiden dann eine einschneidende Begegnung haben mit Vicka, einer Frau, die in der S-Bahn sitzt und die hat das neue Buch von Wenzels Lieblingsautor Drifter dabei.
Irgendwann schaute sie auf, sah mich direkt an, zumindest mit dem rechten Auge, beim linken wusste man nicht genau, es führte ein Eigenleben. Ich würde sagen, sie schaute freundlich interessiert, wie man ein putziges Tierchen ansieht. Ich wollte etwas sagen oder eher fragen, nach dem Buch natürlich, da rief Killer schon, komm, wir müssen raus, und zog mich vom Sitz. Ihr Blick verfolgte diese kleine Szene und bevor wir aussteigen, zeichnete sie mit dem Finger von unten nach oben etwas in die Luft. Ich bin mir ganz sicher, es war ein Blitz.
Ja, und kurz danach wird Wenzels Freund Killer eben von einem Blitz getroffen, überlebt das glücklicherweise, aber verändert sich eben auch grundlegend in seinem Charakter. Und Wenzel ist sehr irritiert davon und auch, dass das Buch, das er bei Vika gesehen hat, eigentlich gar nicht existiert.
Moment, darf ich an der Stelle kurz was fragen? Killer wird vom Blitz getroffen und verändert sich grundlegend. Inwiefern? Also heißt das, er hat dann auf einmal eine neue Begeisterung fürs Leben und entdeckt auf einmal, dass er ganz viele Irrtümer hat in seiner Vergangenheit? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist so ein bisschen diese klassische Geschichte von dem Geschäftsmann, der plötzlich erkennt, dass ein bisschen andere Werte im Leben wichtig sind. Der kündigt seinen Job, hat noch ein bisschen Rücklagen, kümmert sich dann um seine erkrankte Mutter, kehrt auch zurück in den Wohnblock, in dem Wenzel und Killer aufgewachsen sind und ist einfach, also ist ein bisschen humorloser, als er es vorher war und einfach, also es hat sich einfach viel so ein bisschen verschoben in seinem Charakter, was Wenzel halt vorher an ihm kannte und das ist dann für Wenzel eben so ein bisschen befremdlich. Und ja, also generell irgendwie diese kleinen Veränderungen machen ganz, ganz viel in diesem Buch aus. Also nachdem er Vika das erste Mal gesehen hat, der sieht die dann irgendwann nochmal wieder auf einer Party von gemeinsamen Freundinnen und die kennen die aber gar nicht. Und dann, ja, stellt er sich ganz viele Fragen zu Vika, die einfach so ihn irritieren. Und Vika bewegt sich dann quasi auch auf ihn zu und taucht in seinem Leben immer mehr auf, also in Wenzels Leben.
Okay, du sprichst jetzt immer irgendwie davon, dass sie auftaucht und für mich, also in meinem Kopf, ich stelle sie mir irgendwie so wie so eine Erscheinung vor, die einfach immer so da ist, wo man nicht so richtig weiß, ob sie jetzt eine reale Person ist. Also ich dachte jetzt, vielleicht ist das irgendwie eine Art Halluzination oder irgendwas Übernatürliches, was irgendwie so erscheint. Ist Vika eine reale Person und interagiert die tatsächlich mit Wenzel und Killer oder ist die nur so eine transluzente Erscheinung, die irgendwie, also die so durch die Welt nebelt und die sie so sehen? Oder, also kann die sprechen? Macht die was mit denen so?
Ja, sie tritt auf jeden Fall als reale Person auf. Okay. Hat aber eben trotzdem so ein bisschen was Transzendentales, einfach so von der Aura her. Wirkt so ein bisschen aus der Welt enthoben, ist aber gleichzeitig, also ich meine, Vika ist ja, glaube ich, auch ein Name, der mit Hexen irgendwie so ein bisschen in Verbindung gebracht wird. Und gleichzeitig ist sie aber auch eine Influencerin auf so einer Videoplattform, so ein bisschen wie TikTok, aber halt für PrivatkundInnen und mit weniger Videos, also ein bisschen die BeReal-Variante davon. und die interagiert schon auf jeden Fall mit denen. Also sie ist nicht nur Influencerin, sondern auch eine Unternehmerin, die dann Wenzel ziemlich direkt einstellt, obwohl ich nicht so ganz erkennen kann, warum er jetzt für sie so interessant ist. Und baut dann auch so ihr Unternehmen in dem ehemaligen Wohnhaus, in dem die beiden aufgewachsen sind, also so ein Wohnblock eher, kein Wohnhaus, baut die da ihr komplettes Unternehmen rein und nimmt da zum Beispiel auch ihre Videos auf. Genau, so tritt sie da in Erscheinung.
Okay, also die existiert wirklich.
Und Wenzel ist ihr Angestellter?
Ja.
Wie ist die Beziehung zwischen den beiden?
Ja, sie stellt Wenzel ein. Er kann gar nicht so viel dazu sagen. Also sie gibt ihm dann irgendwie Honorare und dann auch ein Gehalt, ohne dass er irgendwie Verträge unterschrieben hätte oder klar sein Einverständnis gegeben hätte. Sie zieht ihn da quasi so ein bisschen rein. Und es hat zwischendurch auch manchmal was ganz schön Übergriffiges, auch beabsichtigt von der Autorin, einfach so ein bisschen dysfunktionale. Also ihr Nachname ist auch Mara Bene, was irgendwie so ein bisschen die weibliche Variante von Mephistopheles sein soll.
Mephistopheles,
sorry, okay. My bad. Aber genau, also es hat was Übergriffiges, wenn sie zum Beispiel über eine Uhr die Erinnerung von Wenzel anzapft und dann geraten Wenzel und Killer im Keller des Hauses in einen Escape Room, der total Wenzels Erinnerung an deren beider Kinderzimmer nachempfunden ist. Da können wir auch mal kurz reinhören.
Das ist mein verdammtes Kinderzimmer hier. Das haben Sie also schon erkannt, Herr Zahn. Wunderbar. Wie gesagt, das ist unsere Memory Experience. Wir sind noch in der Beta-Version, darum freue ich mich, dass wir hier gemeinsam Erfahrungen sammeln können. Fragen können wir gern später noch klären. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich auf das Spiel einzulassen.
Das ist ja komplett abgefahren. Mein Kopf explodiert gerade ein bisschen ob deiner ganzen Erklärungen und Erzählungen. Also das ist ja so Real Life, ein bisschen fusioniert. Damit wird es ja auch beworben, das Buch. Dass es auch so mit der Magie und irgendwas Übernatürlichem spielt. Was sagst du dazu? Wie fandest du das? Funktioniert das cool? Klingt, erinnert mich so ein bisschen an so, als ich jünger war und so ein bisschen Fantasy-Romane gelesen habe. Das passiert ja gerade nicht mehr so oft. Ist es cool? Was sagst du?
Also erstmal, ich würde es nicht als Fantasy-Roman beschreiben, obwohl diese fantastischen, magischen Elemente da in dem Buch eigentlich die stärksten Stellen sind, weil dann eben halt die übliche Realität von Wenzel, der eigentlich ein sehr langweiliges Leben führt, also es ist wirklich eigentlich kein spannender Protagonist, aber wenn halt eben diese magischen Sachen da reinkommen, dann wird der Roman spannend. Das ist vor allem am Anfang stark und zum Ende hin nochmal. In der Mitte werden dann aber leider ganz viele andere Nebenhandlungen noch eingebaut, die halt weniger damit zu tun haben, irgendwie schon leicht lose damit verknüpft sind. Aber das hat sich für mich nicht so gut stimmig zusammengefügt im Mittelteil. Also da wurde der Roman dann so ein bisschen zäh und zerhackt, weil einfach noch viel anderes erzählt wurde, aber halt nicht wirklich konsequent. Also zum Beispiel Wenzels und Killers Vorgeschichte und Verbindung wird noch ein bisschen weiter ergründet, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, wow, das ist jetzt richtig berührend, eindrucksvoll so, also eine gewisse Nähe zwischen den Figuren war da, aber ja, der Mittelteil war leider nicht so geil.
Okay, du meintest jetzt gerade, dass für dich vor allem diese Magie-Elemente sehr, sehr herausstechend und sehr positiv waren. Ich habe in der Recherche davor, ich habe mich davor mal ein bisschen informiert und habe gesehen, dass das Buch vor allem für seine Medienkritik auch viel positives Feedback bekommen hat. Wie wird das dann umgesetzt?
Ja, das ist so ein bisschen der zweite große oder einer der wichtigen Nebenstränge so, weil Wenzel sich eben sowohl für Wicker durch die sozialen Medien bewegt, als auch bei seinem normalen Job, den er davor hat und dann noch weiter hat. Aber es geht nicht in die Tiefe. Ich finde es eher flach. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Parodie auf Medien, weil halt einfach ganz viel, also es passieren so ein paar sensationslüsterne Sachen. Aber es ist keine scharfe Medienkritik, das würde ich nicht sagen.
Okay, die zwei Sachen, für die das Buch so gelobt wird, kannst du jetzt also in Teilen so für dich bestätigen. Was sagst du denn? Findest du das Buch preisverdächtig?
Ehrlicherweise nicht. Also es hat, wie gesagt, einen tollen Anfang, ein tolles Ende. Dazwischen geht aber leider die Dynamik flöten und ich fand es auch sprachlich nicht so stark. Die Dialoge waren zwischendurch so ein bisschen hölzern, hatten manchmal was Hohles, wenn Killer von seinen Selbsterkenntnissen nach dem Blitztreffer gesprochen hat. Und da fehlte mir irgendwie auch der doppelte Boden, dass es dann wiederum intelligent war. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es nominiert ist und ich rechne nicht damit, dass es gewinnt.
Okay, von einer Geschichte mit vielen magischen Elementen zu einem Roman, der sehr viel näher an der Realität ist. Fata Mal von Nechati Özyri. Tabea, du hast das Buch gelesen.
Ja, das habe ich. Und vielleicht erzähle ich euch erstmal nochmal kurz, worum es geht in dem Roman. Also zuallererst muss man sagen, genau, es ist ein Buch über ein gerade ziemlich populäres Thema in der Literatur, nämlich die Eltern-Kind-Beziehung und generationsübergreifende Traumata. Und Migrationsgeschichte auch. Und das ist auch autofiktional, der Roman. Also angelehnt an die Vita von Nechati Özyri. Und es geht darum, dass der Protagonist Ada, ein junger Mann, im Krankenhaus liegt mit einer Autoimmunerkrankung. Und es sieht ziemlich schlecht aus. Und das Buch beginnt dann eben gleich damit, dass er seinem Vater, Metin, einen Brief schreibt, weil der Vater hat sich aus der Familie sehr, sehr früh verpisst. Und Arda schreibt quasi in seinen letzten Zügen, wo er nicht weiß, komme ich hier lebend raus, an seinen Vater. Und gleichzeitig erzählt er ab und an von den Besuchen von seiner Schwester Aylin und seiner Mutter Ümran. Die haben sich zerstritten und erzählt ihm dann eben ab und an so Geschichten, nach denen er fragt, aus ihrem Leben, aus der Beziehung von den beiden, aus ihrer Kindheit. Genau, und die erzählt Arda dann eben auch genau die Geschichten aus seinem Leben, aus der Geschichte von seiner Schwester, die auch in eine Pflegefamilie irgendwann gekommen ist, weil sie sich eben mit Imran zerstritten hat. Aber auch Imrans Migrationsgeschichte, die eben mit ihren Eltern und ihren Geschwistern nach Deutschland migriert ist, nach einem Erdbeben in der Türkei. Genau, er erzählt eben über seine Familie, über seine Freundschaften, über sich selber. Und das ist nicht nur ein Porträt über Migration, sondern über ganz viele identitätsstiftende Momente, die ein Mensch so erlebt.
Also er schreibt den Brief an seinen Vater und verschickt dann darin seine Memoiren oder die Familiengeschichte. Wie sieht dieses Buch aus? Wie liest sich das?
Also ich finde es, obwohl das da ja irgendwie so zweigeteilt oder weiß ich nicht, drei oder vier geteilt klingt, eigentlich ganz organisch. Also man hat zum Teil eben diese Ansprache an seinen Vater, wo er wirklich sagt, Metin, Papa. Und zum anderen driftet er dann in so Erzählungen ab. Also entweder leitet er die ein, weil seine Mutter oder seine Schwester eben diese Geschichte erzählen. Und dann erzählt er die im Präteritum. Aber auch in diesen Geschichten kommt er dann wieder in so einen Gedankenfluss. Und das finde ich total natürlich, wie man eben mal vom Hundertsten ins Tausendste denkt. Also das passiert ja allen von uns. Und da habe ich auch eine Textstelle, die das ganz gut beschreibt. Die hören wir mal kurz rein.
Dein Vater hat auch geraucht, wie ein Schlot sogar. Jetzt schaut Serkan Amca mich an und ich begreife, dass ich statt meiner ersten richtigen Dresche mein erstes richtiges Männergespräch kriege. Was ist Schlot, frage ich. Sagt man das etwa nicht so? Ich bin so dumm. Gerade eben noch hatte ich mir vorgenommen, keine verdammten Fragen mehr zu stellen. Doch ich glaube, das sagt man so, murmle ich, um die Sache mit dem Schlot schnell zu beenden. Deine These ist der Meinung, ich soll nochmal mit dir sprechen, wegen vorhin. Aber ich habe gesagt, du weißt schon, wie das gemeint war. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das gemeint war, aber ich nicke trotzdem einfach wieder. Natürlich war es nicht gut, dass Metin gegangen ist. Serkan Amca atmet schwer aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand den Namen meines Vaters jemals so ausgesprochen hat. Aileen nennt ihn immer nur Papa, unsere Mutter spricht nie über ihn und andere Erwachsene sagen immer nur »Dein Vater«. »Wo ist dein Vater? Was arbeitet dein Vater?« fragen sie und ich antworte dann, dass ich es nicht weiß. Und wenn sie fragen, warum und weshalb nicht, kann ich nur zugeben, dass ich auch das nicht weiß. Und so geht das immer weiter, bis sie ihr Verhör beenden und mich mitleidig anschauen. Aber Serkan Amca hat den Namen einfach so ausgesprochen, als würde er ihn jeden Tag ein paar Mal sagen. So, als wäre mein Vater ein Mensch, den es immer noch gibt. Irgendwie mag ich den Gedanken.
Genau, also in dieser Szene redet er mit Serkan Amca, das ist der Vater von seinem besten Freund, der eben Metin auch gekannt hat. Und ich finde, hier sieht man einfach total klar, wie er aus seiner eigenen Erinnerung erzählen dann dazu kommt in so einen Gedankenstrom, wo er dann auch wieder über seinen Vater sinniert.
Es kamen jetzt da schon relativ viele Figuren vor und du hast auch vorhin schon von vielen Figuren geredet, die in diesem Buch vorkommen. Wie schafft es denn dieser Roman, denen allen gerecht zu werden und kann man auch zu allen Figuren eine Verbindung aufbauen?
Ja, ich finde, das kann man oder das konnte ich zumindest ziemlich gut, weil er bei jeder Figur es geschafft hat, die ganze Geschichte mitzuerzählen und zu erzählen, warum die Personen so sind, wie sie sind und was sie durchgemacht haben, um jetzt die Person und diesen Charakter entwickelt zu haben. Und deswegen entwickelt man, finde ich, für alle Leute, die vorkommen, ein ganz tiefes Verständnis und eine Zuneigung. Also auch zum Beispiel Imran als Mutter versagt krass, als Metin weg ist, fällt in eine Alkoholsucht, ist einfach ständig abwesend und ist, wenn man von der Kinderperspektive aus denkt, einfach ja keine gute Mutter für Arda und Aileen. Aber wenn man dann ihre Geschichte liest, dann denkt man in der Szene danach dann ja natürlich, ey, wenn ich das erlebt hätte, würde ich genauso handeln oder wäre ich auch durchgedreht irgendwann. Und ja, Esiri schafft es außerdem mit seiner Sprache total gut, dass man wie in den Köpfen oder auch in den Herzen von den ProtagonistInnen sitzt, sodass man einfach genau weiß, was die fühlen und da einfach Empathie empfindet.
Vatermal ist ja ein Debütroman, Esiri ist aber durchaus erfahren und hat schon lange als Theaterautor gearbeitet. Wie ist das Buch denn geschrieben?
Also ich finde, man merkt total, dass er vorher schon Erfahrung gesammelt hat beim Schreiben. Mir ist schon auf den ersten Seiten aufgefallen, wie krass leichtfüßig das geschrieben ist und wie sich das einfach elegant wegliest, weil er zum einen total umgangssprachlich schreibt, also sowohl im türkischen Slang, wo es auch keine Erklärungen gibt, so die Wörter fallen einfach. Als auch im deutschen Slang, weil die Kinder ja auch in Deutschland aufwachsen. Also Aileen nennt Arda zum Beispiel auch einfach Schlaubi oder Schlaumeier oder so. Und das ist total süß und das trägt sich total. Und über diese Sprache drückt sich ganz viel aus und das ist auch gar nicht unangenehm, weil er die auch den Slang von den Jugendlichen und so total ernst nimmt. Also er macht sich in keiner Weise über irgendwas lustig, sondern nimmt einfach ernst, dass die Sprache diese Realität ist in dem Moment für die jugendlichen Kids und auch für die Erwachsenen. Und deswegen ist das total leicht und leichtfüßig und auch lustig. Ich musste mehrmals lachen. Aber wenn man nah am Wasser gebaut ist, wird man wahrscheinlich auch weinen, weil es auch herzzerreißend ist und er auch so treffende Worte findet und Bilder für Schmerz und Leerstellen im Leben und für Verlust. Das ist einfach herzzerreißend, anders kann ich es nicht sagen.
Ja, wow, du klingst ja richtig begeistert. Magst du uns trotzdem vielleicht nochmal an der Stelle auch die Frage an dich kurz zusammenfassen? Was macht dieses Buch preisverdächtig?
Wo soll ich anfangen? ich finde, an oberster Stelle ist für mich wirklich das Geschriebene, also wie es geschrieben ist. Und gleich danach folgt diese Empathie, die das Buch für alle vermittelt. Und da habe ich einen Drop aus einem Interview, das Necati Uziri für den WDR gegeben hat, wo er darüber spricht, was es für ihn bedeutet.
Diesem Abstumpfungs- oder Verrohungsprozess versuche ich entgegenzuarbeiten mit eben einer größtmöglichen Empathie. Das heißt, natürlich geht es irgendwo darum, auch die Geschichten zu erzählen von Menschen, die unterwegs sind, die in dieses Land gekommen sind, etwa wie Imran, und von deren Kindern. Und gleichzeitig geht es aber darum, darin was universell Menschliches zu zeigen. Und ehrlich gesagt freue ich mich über alle, die sich darin wiederfinden können.
Ja, also ich finde, diese Empathie und Emotionalität für alle Charaktere spiegelt sich total gut wider. Und das fühlt man, gerade weil es natürlich das Verständnis weckt für Migrationsgeschichte und alles, was eben transgenerationale Traumata so auslösen und nach sich ziehen. Und diese Kettenreaktion ist einfach großartig beschrieben. Ich würde am liebsten das ganze Buch zitieren, um das zu beschreiben. Aber die beste Lösung ist einfach, das selber zu lesen. Und das lege ich an der Stelle wirklich jedem ans Herz.
Ja, ich glaube, das sind gute Abschlussworte. Danke dir für deine Einschätzung, Tabea. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Vater mal von Necati Uziri zu lesen, das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 25 Euro. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Es gibt ja aber noch drei weitere nominierte Bücher zu besprechen. Wenn ihr wissen wollt, was unsere KollegInnen zu denen sagen, hört gerne unsere zweite Sonderfolge. Da geht es um die Bücher Maman, Die Möglichkeit von Glück und Muna oder Die Hälfte des Lebens. Schaltet auch gerne bei unserer Live-Sendung ein. Wir senden immer freitags von 18 bis 19 Uhr oder folgt uns auf Instagram unter @mephisto976. Für das tolle Gespräch bedanke ich mich sehr herzlich bei Annika Zegowitz.
Danke dir.
Und bei Tabea Hallmann.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich bei Alexander Böhle und Marcel Littek für die Produktion und technische Betreuung der Folge und bei Leonard Römer für die Einspieler. Und natürlich auch danke an euch fürs Zuhören. Mein Name ist Henry Scheveling. Macht's gut.